ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Es ging um das Thema Leihmutterschaft diesmal und mit Birgit Keller hatten wir eine durchaus streitbare Person in der Sendung. Sie hat eine konservative Haltung zum Thema, ist gegen Leihmutterschaft. Und ich möchte nur vorwegschicken, dass das auch zum Konzept von SWR 1 Leute gehört, dass wir eine Meinung uns anhören können, die nicht der eigenen entspricht, um vielleicht mal den Blickwinkel in einer Thematik auch zu ändern, um vielleicht sich etwas anzueignen, die eigene Meinung vielleicht auch mal ein bisschen zu ändern. Aber das ist halt die Idee auch hinter SWR 1 Leute, Menschen mit verschiedenen Meinungen zum gleichen Thema anzuhören und dann für sich auch einzuordnen. Die Familie ist heute unser Thema, die Familie mit Kind oder Kindern. Ich begrüße als Familienvater die vierfache Mutter Birgit Kelle. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Sie eine glückliche Mutter sind. Warum ist das so?
Weil ich vier großartige Kinder habe und das ist ein großes Glück, weil ich weiß, ich kenne genug Leute, die entweder keine Kinder haben oder auch kranke Kinder oder verlorene Kinder. Und deswegen weiß man, wie man gesegnet ist, wenn man vier Kinder großziehen darf und die auch ohne Probleme kriegen konnte und damit im Vorteil ist jenen gegenüber, die damit hadern.
Seitdem CDU-Politiker Jens Spahn öffentlich gemacht hat, dass er mit seinem Mann ein Kind mit Hilfe einer Leihmutter in den USA bekommen hat, kocht dieses Thema doch ein wenig. Zu Gast in SWR 1 Leute ist Birgit Kelle, die schon vor Jahren das Buch »Ich kauf mir ein Kind« geschrieben hat. Was war da der Auslöser? Sie beschäftigen sich erst nicht seit wenigen Tagen mit dem Thema.
Das stimmt. Ich habe als Journalistin einfach schon sehr viel über Familien- und frauenpolitische Themen geschrieben, aber auch über Bioethik, also die Frage auch künstlicher Befruchtung, Reproduktion und so weiter. Und dann stolpert man quasi unausweichlich über dieses Thema, weil es eben als neue Reproduktionsmethode auftauchte. Global, nicht so sehr irgendwie in unserem Bewusstsein in Deutschland, aber es gab schon vor 20 Jahren einen sehr stark expandierenden Markt in Indien mit allen Nebeneffekten. Und so habe ich angefangen, im Prinzip schon vor 10 Jahren darüber zu schreiben und habe damals schon gesehen, da kommen eine ganze Menge Probleme auf uns zu, die noch nicht bei uns waren damals, aber jetzt sind sie da.
Wie haben Sie sich dem Thema genähert? Sind Sie mit dem Schreiben des Buchs zu Ihrer heutigen Meinung gekommen oder hatten Sie schon komplett fertig, bevor Sie angefangen haben?
Ehrlich gesagt, ich war schon negativ eingestellt, als ich angefangen habe und das hat sich nur verfestigt. Also je mehr ich mich mit dem Thema befasst habe, umso schlimmer wurde es, ehrlich gesagt, weil man auf den ersten Blick nicht mal ich gesehen habe, was alles so mit dranhängt. Mhm. Also wie viele beteiligte Menschen sind da? Wie wird in der praktischen Umsetzung, werden hier tatsächlich Frauen ausgebeutet, global? Was bedeutet das eigentlich für das Kind? Welche gesundheitlichen Probleme haben alle Beteiligten an dieser Sache? Und nicht zuletzt die Frage, dürfen wir überhaupt Kinder verkaufen? Also dürfen wir sozusagen Kinder auf dem Weltmarkt uns bestellen, bezahlen und abholen? Ist das nicht ein Rückschritt für uns? Und als Mutter bricht es mir halt das Herz, sagen wir es mal so emotional, auf der emotionalen Ebene. Wenn man selber Kinder mal geboren hat und weiß, wie das ist im Kreißsaal, also der Gedanke, man hätte mir nach der Geburt das Kind einfach weggenommen und aus dem Raum getragen, ja, das ist für mich ein grausamer Gedanke.
Aber schon an der Wortwahl merkt man ja, dass sie das eben nicht akzeptieren oder dass es da eine Ablehnung gibt mit Kaufen, Bestellen, Bestellware. In ihrem Buch kritisieren sie scharf, dass Kinder eben durch Leihmutterschaft und Reproduktionsmedizin zu dieser Bestellware degradiert werden. Wo genau ziehen sie denn eine Grenze zwischen dem legitimen, tiefen menschlichen Wunsch nach einem eigenen Kind und dem von ihnen beschriebenen Recht auf ein Kind um jeden Preis?
Naja, es gibt kein Recht halt auf ein Kind und schon gar nicht um jeden Preis. Mhm. Niemand hat ein Recht auf ein Kind. Ich auch nicht. Ist schön, dass ich vier kriegen konnte, aber ich hätte kein Recht darauf gehabt. Wir haben ja kein Recht auf Reproduktion. Wer sollte uns dieses Recht auch gewährleisten? Und ich denke mal eben, hier müssen wir sozusagen unterscheiden. Jeder von uns, glaube ich, kann emotional nachvollziehen, dass man einen Kinderwunsch hat und dass der auch sehr, sehr dringend sein kann. Und wir wissen das. Ist ja nicht umsonst sagt man, wir haben einen Fortpflanzungstrieb. Das ist gar nicht rational. Also eine Frau, die ein Kind haben möchte, das ist nicht mehr rational. Jeder, der mal eine Freundin begleitet hat, die gegen ihren Willen kinderlos ist und die sich ein Kind wünscht, weiß, was das für ein emotionaler Schmerz ist. Und auch Männer können einen sehr legitimen Kinderwunsch haben. Aber das müssen wir trennen von der Frage, dürfen wir nur, weil wir als Erwachsene diesen Wunsch haben, alles tun, was technisch möglich ist und im Zweifel sogar Geld bezahlen, dass eine fremde Frau ihren Bauch hergibt und es brütet und dann dieses Kind ihr abkaufen. Ja, es ist einfach faktisch. Da werden Verträge gemacht, da fließt Geld und da wird ein Kind gekauft. Ich kann es nicht anders halt benennen, weil es faktisch halt so ist. Dürfen wir das alles? Dürfen wir alle ethischen Grenzen überschreiten, nur weil ein Erwachsener sagt, ich will aber auch? Und da sage ich halt nein, weil mir fehlt da die Perspektive auch des Kindes, nämlich die Frage, welche Rechte hat eigentlich dieses Kind, über dessen Kopf hinweg wir hier diskutieren. Aber mir fehlen auch die Rechte der Mutter, der dieses Kind weggenommen wird. Beziehungsweise auch da die Frage, ist das wirklich so einfach für eine Frau, wie immer so getan wird? Nach dem Motto, die sind ja emotional gar nicht verbunden mit dem Kind. Also mir macht das also nichts als Frau, dass ich 9 Monate ein Kind in mir trage und dann händige ich das einfach aus und lebe glücklich meiner Tage. Das ist ein zutiefst frauenfeindlicher Gedanke, wenn man denkt, dass Frauen so aus Stein sind, dass ihnen das nichts ausmacht. Also hier wird sehr viel sozusagen in Kauf genommen, bis hin aber auch zu gesundheitlichen massiven Risiken für die Frauen, die wir da benutzen. Die Eizellspenderin, aber auch das Kind, das da gezeugt wird, bekommt ein enormes psychisches und auch gesundheitliches Risiko mit auf den Weg durch die Prozedur dieser Leihmutterschaft. Und all das nehmen wir in Kauf, weil ein Erwachsener sagt, ich will aber auch Eltern sein. Und das, finde ich, ist keine Legitimation da.
Wie haben Sie Erfahrungen gesammelt, wie so eine Leihmutterschaft ablaufen kann oder abläuft?
Indem ich auf einer der Messen war. Es gibt 2-mal im Jahr tatsächlich auch eine Messe in Deutschland, nennt sich Wish for a Baby, in Köln und in Berlin, wo die Dienste von Leihmutterschaftsagenturen weltweit angepriesen werden an Messeständen. Also ganz klassisch eine Verkaufsmesse, was es angeblich nicht gibt in Deutschland, aber es existiert jetzt im Herbst wieder in Köln. Und dort habe ich mich einfach mal als potenzielle Kundin da durch diese Messestände bin ich da abgewandert und habe mir Informationen geben lassen. Und das war ehrlich gesagt erschreckend. Jetzt mal rein praktisch bedeutet das irgendwie, wenn man Leihmutterschaft in Deutschland machen möchte, obwohl es in Deutschland verboten ist, brauche ich eine Agentur, die mir das im Ausland organisiert, das Ganze. Und ich kann das machen mit meinen eigenen Eiern, wenn ich sozusagen selber Eizellen spenden will. Oder ich kaufe die einfach. Ja? Ich kann das auch, wenn ich einen Partner habe und der Samenzellen spendet. Geht, wenn nicht, kaufe ich welche. So, das heißt, ich kann wie in einem, es gibt verschiedenste Kataloge. Also ich habe dann Zugang bekommen zu einem Katalog, wo ich mir aus dem einen Katalog die Eizellspenderin heraussuche und aus dem anderen Katalog die Leihmutter. Weil das sind ja 2 unterschiedliche Frauen, die man in Anspruch nimmt. Weil die Eizellspenderin, die soll ja gesund und schön und klug sein, der Brutkasten, nennen wir es mal so, der soll ja einfach nur brüten können. Das heißt, das sind wiederum Frauen, die müssen vorweisen, dass sie schon mal Kinder auf die Welt bekommen haben und dass sie gesunde Kinder gebären können und unkompliziert. Weil ich miete ja nicht einen Brutkasten, der genauso gebärunfähig ist wie ich selbst. Dann gebe ich ja zu viel Geld aus. So, und dann suche ich mir quasi aus dem Katalog, ich sage immer, das ist wie Tinder mit für gute Gene, suche ich mir wirklich klasse Steckbriefe mit Bildern, mit Beschreibungen, mit allem, die Eizellspenderin raus, dann suche ich mir die Leihmutter aus, dann macht die Agentur einen Vertrag und dann fließen die ersten Gelder, dann wird ein Embryo, dann wird die Eizellspenderin hormonell behandelt und man nimmt die Eier raus. Dann macht das Labor Embryonen, dann wird die Leihmutter hormonell stimuliert, dann wird ihr das eingepflanzt und wenn es gut geht, bleibt sie schwanger und verliert das Kind nicht und dann kommt ein Kind auf die Welt und dann fahre ich und hole das Kind ab im Kreißsaal. Das ist praktisch das Ganze. Das heißt, ich suche mir aus dem Katalog suche ich mir die Komponenten aus und die Eizellen kann ich mir aussuchen, auch eben nach Haarfarbe, nach möglicher Augenfarbe, Rasse, Hautfarbe und so weiter. Und natürlich sind die klugen, schönen Eizellen sozusagen viel teurer als die anderen. Und davon hängt dann auch einerseits der Preis aus und ab. Und wenn ich nicht viel Geld habe, dann gehe ich in Europa in die Ukraine, wo das sozusagen das Eldorado in Europa stattfindet.
Georgien, glaube ich.
Georgien inzwischen auch, weil durch den Krieg in der Ukraine auch die ukrainischen Agenturen auch Dependancen inzwischen eröffnet haben, zum Beispiel in Georgien. Da kriege ich schon ein Kind halt so ab 40.000, während wenn ich in die USA gehe, dort ist sozusagen der High-End-Bereich, da fange ich unter 100.000, brauche ich da gar nicht anfangen. Der Unterschied ist, in Amerika kriege ich noch einen schönen amerikanischen Pass für das Kind mit dazu. weil jedes Kind, das in Amerika geboren wird, kriegt ja einen amerikanischen Pass. Das heißt, viele Asiaten machen das zum Beispiel gerne in Amerika, so ein Ankerkind auch, weil sie damit selbst nach Amerika kommen können. Und dort ist die Rechtssicherheit für die Besteller die beste, weil in Amerika quasi ein etabliertes Geschäft läuft, die in den meisten Staaten ist Leihmutterschaft erlaubt. Und ich werde dort direkt in die Geburtsurkunde eingetragen. Das heißt, die Leihmutter findet in der Geburtsurkunde überhaupt nicht mehr statt. Die wird quasi eliminiert. Ich habe sogar Bundesstaaten, zum Beispiel, das ist sehr interessant für schwule Paare, da werden beide Männer in die Geburtsurkunde eingetragen und die Mutter wird weggelassen. Also diese Kinder haben dann quasi Geburtsurkunden, auf denen steht, dass sie angeblich gar keine Mutter besitzen und dafür zwei Väter. So, ja, das heißt, die Rechtssicherheit ist dort am stärksten. Und deswegen, wer Geld hat, geht nach Amerika. Und wer nicht so viel Geld hat, geht in die Ukraine oder geht nach Afrika, weil dort es auch ganz billig ist, oder nach Mexiko, Kolumbien.
Und die Preise, die Sie gerade genannt haben, das ist ja dann das Geld, was ich sozusagen der Agentur zahle.
Genau.
Und bei den jeweiligen Frauen, die das Kind austragen, kommt
ein Bruchteil.
Ein Teil davon an. Genau, das ist dann halt, ich glaube, bei Frauen in der oder aus der Ukraine sind es etwa 20.000 Euro.
Nein.
Sondern?
Nein, 20.000, da sind sie schon in den USA. Sondern in der Ukraine, wenn die 10 bekommen, dann ist das schon sehr viel. Also meistens ist das eher unter 10.000 Euro. In den USA kann das auch mal bis 40.000 hochgehen. Aber man muss es immer in Relation sehen. Also ich zahle, sagen wir mal, in der Ukraine das Billigste, fängt bei 40 an, eher 60 sozusagen Durchschnitt. Wenn die Leihmutter davon 8 bekommt, sieht man, was für eine Spanne noch ist. Das tut sich die Agentur rein, das tun sich die Ärzte und die Labore und die Anwälte rein. Und in den USA ist es ähnlich. Also selbst wenn dort eine Frau, sagen wir mal, 30.000 bekommt, was wirklich viel wäre, das Baby aber insgesamt 160.000 kostet, dann sieht man, da ist nochmal 120.000 Euro, die sich andere Leute reintun. Also es ist ein Milliardenmarkt global, muss man eben sagen. Die Gewinnspannen für ein Kind liegen oft bei 60.000, 70.000 Euro.
Sie sind seit vielen Jahren CDU-Mitglied und sollen ursprünglich wegen der Familienpolitik in die Partei eingetreten sein. Ist das richtig?
Ja, und heute bin ich trotz der Familienpolitik immer noch Mitglied.
Das wäre mein nächster Satz gewesen. Was haben Sie gedacht, als Sie davon hörten, dass Parteikollege Jens Spahn mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Vater geworden ist?
Ich war ehrlich gesagt entsetzt, aber auch nicht wirklich überrascht, irgendwie, weil man mit sowas inzwischen immer rechnen muss. Was mich besonders entsetzt hat, war eigentlich diese Nonchalance, mit der man hier über Boulevardmedien Babyglück verkündet als Bundestagsabgeordneter, also als Teil der Legislativen. Und einfach mal so darüber hinweggeht und sich feiern lässt dafür, dass man deutsche Gesetze umgeht und ins Ausland geht, um etwas zu tun, was in Deutschland verboten ist. Und das als Volksvertreter, wie gesagt, als Gesetzesmacher, weil das ist so diese Botschaft auch, also ich mache zwar hier Gesetze im Bundestag und ihr sollt euch alle dran halten, aber ich habe genug Geld, um im Ausland das zu tun, was ich euch verbiete. Und da habe ich echt gedacht, so, das kann nicht sein, ernst sein. Und er war ja auch nicht der erste Fall, sondern es gab ja auch Hendrik Streeck 3 Monate vorher im April, auch CDU-Bundestagsabgeordneter, auch schwul, der genau dasselbe gemacht hat. Schon damals dachte ich so, wie soll denn das gehen? Und jetzt der zweite Fall, und das hat jetzt auch irgendwo dann auch in der CDU, wie man sieht, das fast zum Überlaufen gebracht.
Waren Sie mal mit Jens Spahn zu dem Thema im inhaltlichen Austausch? Ob davor, danach wahrscheinlich nicht?
Also wir kennen uns, wir haben uns auch schon mehrfach privat unterhalten und wir waren zu einem anderen Thema, ich glaube zum Thema Sexualkunde, Unterricht, damals Bildungsplan hier in Nordrhein-Westfalen, hier in Baden-Württemberg, waren wir mal zusammen auch in der Sendung, glaube ich, bei Maischberger, da haben wir uns mal kennengelernt ursprünglich. Ich schätze ihn durchaus für sehr viele Ansichten, er hat in vielen Bereichen durchaus vernünftige Ansichten. Aber hier sieht man halt sein persönliches Leben oder sein Wille, wir wollen jetzt auch ein Kind haben. Da überschreitet er jetzt alle Grenzen und zwar aber auch alle Beschlüsse auch innerhalb der CDU, die gerade auch zum Thema Leihmutterschaft einfach existieren. Und da muss man ihm einfach, und werfe ich ihm auch vor, dass er auch die eigenen Parteileute im Endeffekt belogen hat. Er hat geschwiegen. Er hat beim letzten Bundesparteitag hat noch die Frauenunion einen Beschluss gegen Leihmutterschaft noch einmal herbeigeführt. Das war auch nicht der erste Beschluss. Und da sitzt er daneben und sagt kein Wort, obwohl er weiß, dass er gerade schon in Amerika eine Frau schwanger ist.
Im vergangenen Februar war das.
Ja, ne? Genau. Auch Herr Streeck saß auf diesem Parteitag und hat zugesehen und zugehört, wie man einen Beschluss gegen Leihmutterschaft noch einmal bekräftigt, wohl wissend, dass gerade eine Frau in den USA schwanger ist, um ein Kind zu gebären. Und sie haben beide den Mund gehalten. Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, spätestens da wäre der Zeitpunkt gewesen, um ehrlich zu sein und auch der eigenen Partei mitzuteilen, was man hier gerade tut. Spahn hat sich auch noch zum Fraktionsvorsitzenden wählen lassen, ohne der Fraktion zu sagen, dass er gerade deutsche Gesetze umgeht. Und das sind einfach so viele Faktoren, wo ich sage, das geht nicht. Das geht nicht als Fraktionsvorsitzender, das geht parteiintern nicht. Für mich geht es aber auch als Volksvertreter nicht. Als Volksvertreter hat man eine Vorbildfunktion. Und wenn nicht einmal die Volksvertreter mehr sich an deutsche Gesetze halten, sondern diese mit Ansage umgehen. Ja, wo kommen wir denn dahin?
Diese Doppelmoral, was kann die für eine Folge haben? Verliert die Politik an Glaubwürdigkeit? Machen wir es noch größer? Ist das ein Demokratieverlust, der als Folge sein könnte, dass man eben gar nicht mehr weiß, was soll man noch ernst nehmen? Wem kann man noch was glauben?
Naja, es ist vor allen Dingen, es sind zwei Signale. Erstens mal irgendwie, deutsche Gesetze sind mir völlig egal. Das ist ja das, was Jens Spahn oder auch Hendrik Streeck hier ja aussagen. Der Motto ist schön und gut, wenn die Rechtslage hier so ist, ist mir doch egal, gehe ich halt ins Ausland. Gleichzeitig ist das eben auch in der Tat ein extremer Vertrauensverlust und der ist in der Politik sowieso schon extrem hoch, in der CDU sowieso schon extrem hoch. Jetzt kommt das noch hinzu, weil was soll ich denn bitte schön der Politik noch glauben, wenn nicht einmal die Gesetze machen, sich an diese Gesetze halten oder das mit Überzeugung in irgendeiner Form vortragen. Und da braucht man sich dann auch nicht wundern. Oder mit welcher Legitimation kann ich noch verlangen, dass die Bürger dieses Landes sich an die Gesetze des Landes halten und nicht im Ausland etwas machen, was wir hier verbieten und zwar aus guten Gründen verbieten?
Was heißt das für Sie als CDU-Frau?
Ich bin der Meinung, dass Jens Spahn sein Mandat zurückgeben müsste, auch Hendrik Streeck. Man kann es ihnen nicht wegnehmen, gewählt ist gewählt, er kann nur freiwillig zurücktreten. Aber für mich ist das eher eine Frage des Anstandes, ob ich als Abgeordneter sage, wenn ich mit meiner Vorbildfunktion und mit dem, was ich hier als Teil der Legislative eigentlich, ja, was ich als Verpflichtung auch auf mich genommen habe, wenn ich mit meiner persönlichen Lebensführung das nicht mehr halten kann und mir das aber wichtiger ist, mein persönliches Leben, und das hat er ja damit ausgedrückt, dann würde ich sagen, dann geh in dein persönliches Leben und dann zieh dein Kind groß und mach das. Aber man kann dann nicht gleichzeitig sagen, ich verlange vom Rest der Bevölkerung, dass es sich an diese Gesetze hält und ich nehme das Mandat mit. Also ich finde, sie sollten beide ihr Mandat zurückgeben.
Eine Leihmutterschaft ist in Deutschland nach dem Embryonenschutzgesetz und dem Adoptionsvermittlungsgesetz verboten. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass an dieser gesetzlichen Grundlage festgehalten wird?
Ja, weil ich der Meinung bin, dass man eben Kinder nicht einfach wie Ware behandeln darf. Wir reden hier über Menschen. Und mich verwundert immer wieder, wie sehr wir einfach nur in dieser Perspektive der Erwachsenen bleiben, die einen Kinderwunsch haben, den wir alle nachvollziehen können. Und gleichzeitig man ausblendet, dass ja hier über einen dritten Menschen entschieden wird. Das wird immer so abgetan. Also mal nur als Gedankenbeispiel, würden wir hier nicht über neugeborene Kinder sprechen, sondern vielleicht über Fünfjährige, die man sich in Übersee besorgt und denselben Preis bezahlt. Da wären wir alle entsetzt. Weil dann wäre irgendwie klar, so nach dem Motto, das geht doch so nicht. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben uns doch mal in unserer Zivilisation darauf geeinigt, dass man Menschen nicht handelt. Dass wir nicht einen Geldbetrag bezahlen, damit ein anderer uns einen Menschen aushändigt, den wir dann mitnehmen, vielleicht sogar auf einen anderen Kontinent. Das ist Menschenhandel. So, ja. Und das ist nicht Menschenhandel, weil ich das so sehe, sondern das ist Menschenhandel rein praktisch. Und so sieht das im Übrigen auch die Europäische Union, die das auf eine Stufe gestellt hat mit Menschenhandel, mit Zwangsprostitution und mit organisierter Kriminalität. So sieht das auch die UN, die das scharf verurteilt, weil sie sagt, da ist ein Ausbeutungsmarkt für Frauen da. Aber eben auch, hier wird mit Kindern gehandelt. Und ich weiß gar nicht, warum wir das neu diskutieren. Wieso diskutieren wir gerade, ob es okay ist, kleine Menschen zu handeln, wenn wir uns doch schon geeinigt haben, dass es nicht okay ist, große Menschen zu handeln? Ja, und da sieht man, wie diese Perspektive des Kindes, auch die Frage, was ist eigentlich gut für das Kind oder was will das Kind? Ist das einem Kind zumutbar, dass wir es nach der Geburt von seiner Mutter trennen, um es fremden Menschen zu übergeben, die es nicht kennt? Das sind doch die Dinge, über die wir einfach in dieser Situation auch sprechen müssen. Nicht nur über den verständlichen Wunsch von Menschen, die sagen, wir wollen aber auch ein Kind haben und es ist halt technisch möglich, also wollen wir diese Möglichkeit nutzen, egal was kostet, sondern hier ist ein dritter Mensch im Spiel. Und über den möchte ich reden.
Ethisch, moralisch gehen wir das Ganze auch noch an in der nächsten Stunde. Ich würde jetzt gerne mal beim Juristischen bleiben, weil wir diskutieren es natürlich auch zum einen, weil es einen prominenten Fall mit Jens Spahn gibt, aber halt auch, weil dieser Fall ja zeigt, dass es ja noch irgendwelche Schlupflöcher gibt.
Ja, wir haben sowas wie eine Regelungslücke in Deutschland. Also um mal kurz zu zeigen, wie es in Deutschland. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten und es gibt zwei Gesetze, die involviert sind. Mhm. Einmal das Adoptionsschutzgesetz. Dort ist geregelt, dass eben keine Agentur darf Leihmutterschaft in Deutschland arrangieren. Ja, also das ist verboten. Wie das mit diesen Wish-for-a-Baby-Messen zusammenpasst, das wird gerade juristisch geklärt. Aber das heißt sozusagen, so eine Vermittlung darf nicht stattfinden. In Deutschland ist auch so, dass wir im BGB geregelt haben, im bürgerlichen Gesetzbuch, Mutter eines Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat. Dieser Satz steht dort. Das heißt, in Deutschland, wenn ich ein Kind auf die Welt bekomme, bin ich die Mutter. Und ich darf das Kind dann auch gar nicht mehr hergeben. Ich bleibe Mutter. Verboten ist auch die Ärzte. Also es darf sich kein Labor und kein Arzt darf sich beteiligen an dem künstlichen Reproduktionsprozess. Kein Arzt darf diese Embryonen herstellen und irgendeiner Frau einpflanzen. Das ist alles strafbar. Was aber nicht strafbar ist, ist zu versuchen als Deutscher, das trotzdem herbeizuführen. So, es ist auch, die Leihmutter würde auch nicht bestraft werden, kann sie nach deutschem Recht gar nicht, weil wenn sie das Kind auf die Welt bekommt, sagen wir, du bist die Mutter. Ja, und damit kannst du das Kind sowieso nicht mehr hergeben, weil dann machst du dich des Menschenhandels schuldig. So. Im Ausland ist das halt anders. Und im Ausland kann ich eben, wie gesagt, in all den Ländern, die ich aufgezählt habe, ist es so, dass eben Leihmutterschaft erlaubt ist oder dass es Zwischenschritte gibt. Also dass man zum Beispiel, dass das Kind geboren wird, offiziell die Leihmutter erstmal als Mutter anerkannt wird, sie das Kind dann aber freigibt zum Beispiel, sozusagen auf ihre Mütter Rechte verzichtet zugunsten, das heißt, dann sind so Zwischenschritte drin. Da gibt es sehr unterschiedliche Länder und es gibt aber auch unterschiedliche Konstellationen. Ich kann ein Kind bestellen, das genetisch überhaupt nicht mit mir verwandt ist, wenn ich zum Beispiel eben keine Eizelle mitbringe und keine Samenzelle, sondern alles kaufen muss. Es kann aber auch sein, dass einer verwandt ist, tatsächlich biologisch. Mhm. Und dann fängt es an, noch komplizierter zu werden, weil dann habe ich mit einem wildfremden Menschen gemeinsam ein Kind.
Mhm. Ja? Trotzdem, diese Gesetzesgrundlage ist aus dem Jahr 1991. Ich sag mal, neue medizinische Möglichkeiten sind da natürlich dann noch nicht berücksichtigt worden. Und genau. Ich finde halt auch einen Punkt, das Thema Samenbanken zum Beispiel, sind rechtlich ja erlaubt. Eine Samenspende ist erlaubt, eine Eizellspende aber nicht. Das passt ja auch dann irgendwie nicht zusammen.
Naja, sagen wir es mal so, für Herren ist das vielleicht einfacher. Also eine Samenspende abzugeben ist eine einfache Angelegenheit. Eine Eizellspende als Frau zu geben, ist ein hochkomplizierter und gesundheitlich riskanter Eingriff. Deswegen ist er auch verboten. Weil um Eizellen zu entnehmen, muss eine Frau hyperstimuliert werden mit Hormonen. Und dann werden ihre Eierstöcke punktiert. Und dann nimmt man ihr, weil man will sozusagen sehr viele Eier produzieren, die man dann gleichzeitig entnehmen kann. Das ist gesundheitlich ein extrem hohes Risiko. Und deswegen ist es verboten, während eine Samenspende zu geben eine einfache Geschichte ist. Ja, das heißt allein technisch von der Sache her. Und deswegen haben wir hier völlig unterschiedliche Rechtslagen, die zusammenkommen.
Wir hatten es eben schon angerissen. Hat ein Mensch ein Recht auf ein Kind? Sie sagen nein.
Nein. Niemand hat ein Recht auf ein Kind. Und zwar ganz egal, irgendwie in welcher Konstellation er lebt oder welches Geschlecht er hat. Weil wer sollte mir dieses Recht gewährleisten? Also wenn ich ein Recht habe, dann muss ja irgendjemand mir dieses Recht ermöglichen. Also hätten wir dieses Recht, müsste ja der deutsche Staat dafür sorgen, dass ich gefälligst ein Kind habe. Das ist ja absurd. Insofern, niemand hat ein Recht, kein Erwachsener hat ein Recht auf ein Kind, aber ein Kind wiederum hat das Recht um das Wissen und um das Großwerden bei seinen biologischen Eltern. Das wiederum steht in der UN-Kinderrechtskonvention, die wir auch als Deutschland unterschrieben haben. Das heißt, umgekehrt wird ein Schuh draus. Kinder haben Rechte. Kinder haben Rechte zu wissen, wer sind meine Eltern, wo komme ich her, von wem stamme ich ab, aber auch das Recht, unmittelbaren Umgang zu haben mit ihren biologischen Eltern. Und all diese Rechte der Kinder werden in diesem Zusammenhang mit Füßen getreten. Kinder haben auch ein Recht, wie Subjekte, wie Menschen behandelt zu werden und nicht wie Objekte, von einem zum anderen gereicht zu werden, ohne dass man ihre Rechte da berücksichtigt. Also aber, so rum wird ein Schuh raus.
Aber da kann ich ja entgegenhalten, wenn wir über das Wohl des Kindes reden, ist es für das Kind nicht egal, woher es kommt, Hauptsache es wird geliebt?
Da fragen Sie doch mal jemanden, der durch eine anonyme Samenspende gezeugt worden ist, ob er wissen will, wer sein Vater ist. Es gibt ganze Selbsthilfegruppen und Vereine, wo die sich genau diese Kinder organisiert haben, weil sie ein inneres Bedürfnis haben. Es ist für, wir reden so viel über Identität und über die Frage, wer, ob man nicht, dass jeder das Recht haben sollte, seine Identität zu leben, aber auch darum zu wissen. Und wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass das für Adoptionskinder zum Beispiel ein existenzielles Thema oft wird. Wo komme ich her? Warum? Und das hängt nicht davon ab, ob sie in einer liebenden Familie sind, sondern auch ein Kind, das in einer sehr liebevollen Familie groß wird, beschäftigt sich spätestens in der Pubertät mit der Frage, von wem stamme ich eigentlich ab? Wer sind meine richtigen Eltern? Also wer hat mich geboren? Wer ist meine Mutter? Wer ist mein Vater?
Wenn offen damit umgegangen wird.
Wenn offen damit umgegangen wird. Und wenn nicht offen damit umgegangen wird. Ich habe mal einen Satz gelesen, der mich sehr berührt hat. Den hatte ich auch in mein Buch hineingeschrieben. Da hat eine Frau, also die spezialisiert ist darauf, sozusagen Samenspenderkindern die Eltern zu suchen. Und eines dieser Samenspenderkinder hat einen Satz gesagt, ein erwachsener junger Mann, der sagte, ich fühle das, was ihr nicht sagt. Das war ein Gefühl in seinem Leben, dass er immer wusste, hier stimmt etwas nicht. Man hatte ihm vorenthalten, dass sein Vater nicht sein echter Vater ist. Er hat das die ganze Zeit gespürt. Und interessanterweise schließen sich sehr viele dieser Erfahrung an. Ich kenne auch mit Olivia Morell eine junge Frau, die selbst als Leihmutterkind gezeugt wurde. Und ihre Eltern haben ihr das auch verheimlicht. Auch sie hat das jenseits der 30 gegen den Willen ihrer Eltern herausgefunden, wie sie entstanden ist. Auch sie sagt das, ich habe immer gewusst, hier stimmt etwas nicht. Sie hat das gespürt, aber man hat ihr nicht einmal gesagt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das heißt, diese Frage, wo komme ich her? Wer ist wirklich meine echte Mutter? Das sind Dinge, die beschäftigen ein Kind und ein Kind hat das Recht darauf, das alles zu wissen. Und wir haben nicht das Recht, über ein Kind so zu entscheiden, ja wie eine Ware. Ja, wir verschieben es, wir behandeln es wie ein Objekt. Wir nehmen ihm die Menschenwürde, indem wir es wie ein Objekt behandeln, indem wir es bestellen, aus Komponenten zusammensetzen, dann Geld bezahlen, um es mitzunehmen. Wir degradieren, alle, die sich an diesem Geschäft beteiligen, degradieren Kinder zu Objekten und degradieren entsprechend auch Mütter einfach zu einem Brutkasten. So als sei das okay, dass ich eine Frau einfach nur benutze, und ihren Bauch miete. Die Amerikaner haben übrigens für Leihmutterschaft auch den Begriff rent a womb, also miete einen Bauch. So als könnte man meinen Bauch einfach mal so als Brutkasten unabhängig von meiner Person benutzen und mich dann dafür bezahlen, dass ich ein Kind produziere. Und man sieht, wie entwürdigend, wie entmenschlichend auch es wird, auch rein sprachlich. All diese Agenturen sprechen nie von Leihmüttern. Also im Deutschen haben wir ja nahezu einen verniedlichenden Begriff mit Leih. Hier wird ja keine Mutter geliehen, sondern sie soll ja gerade nicht Mutter sein. Im Gegenteil, es wird immer beharrt darauf, das ist nicht die Mutter. Sie hat keine Ansprüche als Mutter. Sie soll gar nicht Mutter sein, sondern es ist eigentlich ein Leihbauch. Genau genommen, den man hier nur haben will. Und in den Verträgen, im Amerikanischen heißt es Surrogacy, also die Frau, also Surrogat. Mhm. Leihmutterschaft wird als Surrogacy bezeichnet. Also die Frau einfach nur als Surrogat. Sie wird auch als Carrier betrachtet, also als Träger. Sie ist sozusagen nur der Träger und es wird bis ins sprachliche Detail hinein vermieden, von der Leihmutter als Frau oder als Mutter zu sprechen, damit gar nicht erst das Gefühl aufkommt, sie sei in irgendeiner Form hier, hätte sie irgendwelche Rechte. Und man sieht sozusagen, in der Sprache fängt es immer an. Die Mutter wird, also die ganze Sprache ist entmuttert worden, entweiblicht worden auch. Na, es gibt nur die Eizellspenderin, es gibt den Samenspender, es gibt den Carrier, the Surrogate. Aber hier gibt es keine Mutter mehr, weit und breit. Insofern, die deutsche Sprache verniedlicht hier etwas, was ein knallhartes Geschäft ist auf dem Weltmarkt.
Ich verzichte jetzt mal bewusst auf Begriffe wie klassisch oder gesund. Wie sieht für Sie ein gutes Familienbild aus?
Ich würde sagen, mein Idealbild ist tatsächlich Vater, Mutter, Kinder. Das ist für mich das Idealbild, ist im Übrigen auch, sagen wir mal, ich nenne es gerne die natürliche Familie. Ein Mann und eine Frau tun sich zusammen und zeugen zusammen ein Kind. Das ist das Prinzip Leben, mit dem die Menschheit jetzt seit ihrer Existenz überlebt. Das hat gar nichts, das ist weder ideologisch noch politisch, sondern das ist so ein vorpolitischer Zustand, das ist Fortpflanzung. Und das halte ich, also wenn man daran glaubt, dass das irgendwie einen Sinn ergibt oder dass es so etwas wie natürliche Urzustände gibt, dann ist das der Urzustand. Und alles, was daneben gibt, existiert, aber ist eher immer eine Abweichung vom Normalfall, auch vom Zahlen. Also Normalität kann man ja auch in Zahlen ausdrücken. Ja? Und das ist nun mal der Normalfall der Menschheit.
Aber dann könnte ich ja schlussfolgern, dass eine Ehe aus zwei Männern, zwei Frauen für Sie unnatürlich ist, wird aber akzeptiert und anerkannt von Ihnen?
Wird von mir akzeptiert, weil es die rechtliche Lage ist. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich das gut finden muss. Also ich habe auch, das ist nicht unbekannt, ich habe immer gegen die Homo-Ehe argumentiert. Weil für mich zum Beispiel die Ehe, ich folge eher einem christlichen Ehebild, ein Mann, eine Frau. So, das ist für mich eine Ehe. Dass es daneben völlig unterschiedliche Konstellationen gibt, in der Menschen leben möchten. Ja, von mir aus. Das ist ja nicht mein Ding. Die Frage ist ja eher, wollen wir das alles staatlich in Verträge, in anerkannte Verträge sozusagen überführen? Müssen wir das oder müssen wir das nicht? Da gibt es auch weltweit eher, sind wir die Länder, die zum Beispiel Homo-Ehen anerkennen als eine Ehe, sind wir eher eine Minderheit, weil weltweit die meisten Länder das nicht tun. Also da kommen wir in Diskussionsbereiche, aber man muss das ja nicht gut finden und was nicht bedeutet, dass man diskriminiert oder so, sondern ich sage einfach nur, für mich hat die Ehe aus einem Mann und einer Frau einfach Vorrang. Das ist das ist auch die Grundlage, auf der wir unsere Gesellschaft einst einmal aufgebaut haben. Ich bin auch nicht für die islamische Ehe aus einem Mann und mehreren Frauen. Ist auch nicht mein Ding, lehne ich auch ab, möchte ich nicht haben in Deutschland. Ich möchte nicht, dass wir noch einmal erweitern und sagen, wir erweitern unser Ehebild auf ganz viele andere Konstellationen. Da gibt es ja viele Diskussionen, auch über Verantwortungsgemeinschaften von bis zu 4 Personen. Ein Vorschlag, der von der FDP kam in der letzten Legislaturperiode. Ich finde das alles falsch, das darf man.
Kritiker werfen dem traditionellen, wenn dann nehme ich es jetzt doch nochmal in den Mund, dem traditionellen Familienbild vor, Frauen in alte Rollenmuster zu drängen. Wie definieren Sie eine moderne, selbstbestimmte Weiblichkeit innerhalb dieses traditionellen Rahmens?
Ich weiß gar nicht irgendwie, warum man sich immer um diese Begriffe rumschlägt. Also wenn ich mir einfach nur meinen Lebensweg ansehe, dann würde ich sagen, ich habe verschiedene Phasen in meinem Leben durch. Im Moment bin ich eine voll berufstätige Frau mit immer noch 2 Kindern zu Hause und 4 und 2 schon ausgezogen. Dazwischen war ich eine Mutter von 4 Kindern, die von zu Hause aus nahezu voll zusätzlich berufstätig war. Davor war ich 10 Jahre Hausfrau und Mutter mit wenig Berufstätigkeit und davor war ich Studentin. So, ich habe also in meinem Leben jetzt schon verschiedenste Phasen als Frau durch. Was bin ich denn jetzt? Ja, man wirft mir vor manchmal, ich sei sozusagen die Verfechterin eines traditionellen Familienbildes. Dann würde ich sagen, alleine mein Leben passt da schon mal nicht rein, weil es sich wandelt. Und ich plädiere dafür, dass wir Frauen endlich mal in Ruhe lassen und sie entscheiden lassen, wie sie leben wollen, wie sie ihre Kinder großziehen wollen. Das ist das, was man mir zumindest theoretisch mal versprochen hat in einer freien Gesellschaft. Und da müssen wir aber auch akzeptieren, dass es eher, sagen wir mal, Frauen gibt, die möglicherweise nicht unseren persönlichen Vorstellungen folgen, sondern unterschiedliche haben. Und ich darf auch als Frau verschiedene Lebensphasen haben. Und mir kommt halt zu kurz, dass Frauen Mütter werden. Also ich kann, wenn ich Mutter werde, nicht einen geschlechtsneutralen Lebensweg folgen. Sondern wenn ich Mutter bin, und das werden wahrscheinlich viele Mütter bestätigen, dann verändern sich die Prioritäten auch in einem selbst. Also hätten Sie mich gefragt mit 20, wie ich mir mein Leben vorstelle, wäre was völlig anderes bei rausgekommen als das, wo ich heute stehe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich 4 Kinder kriege oder dass ich 10 Jahre meines Lebens Hausfrau und Mutter bin und nicht berufstätig. Hätte ich nie gesagt mit 20. Ich kann aber rückblickend sagen, ich würde nichts verändern. Ja, und das war ein inneres Bedürfnis von mir. Niemand hat mich gezwungen, meinen Beruf sein zu lassen für viele Jahre, sondern es war mir ein inneres Bedürfnis in dieser Phase für meine Kinder und gerade auch für die Kleinkinder da zu sein und mich kümmern zu können. Und dieses Recht verteidige ich eben als Frau auch zu sagen, meine Priorität liegt nicht in der Karriere, nicht im Beruf. Das kann sich aber auch wieder verändern.
Gibt es eigentlich Alternativen zu einem eigenen Kind? Ja, wir gehen das jetzt mal so ein bisschen durch. Wie bewerten Sie die Adoption als Alternative angesichts, ich sag mal, langer Wartezeiten, die es gibt und auch hoher bürokratischer Hürden in Deutschland? Also manchmal ist es dann auf eine Leihmutterschaft oder auf ein Kind aus Leihmutterschaft über 9 Monate schneller, als wenn ich das Ganze offiziell über eine Adoption laufen lasse.
Na, Adoption ist immer zu bevorzugen, weil es sind ja völlig unterschiedliche Situationen, von denen wir da ausgehen. Ja, ich sage immer gerne, Adoption löst das Problem einer tragischen Situation. Also ein Kind, das zur Adoption freisteht irgendwo auf der Welt, kommt aus einer gebrochenen Familiensituation, aus einem tragischen Schicksal, ja, weil ein Kind sollte nicht zur Adoption freistehen. Also entweder die Mutter will das Kind nicht haben und gibt es zur Adoption frei oder die Eltern sind verstorben. Das heißt, da ist ein Kind, das hat keine Eltern mehr und für dieses Kind suchen wir jetzt eine gute Familie. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Das heißt, bei einer Adoption, deswegen nimmt man da auch die Perspektive des Kindes ein. Auch im deutschen Adoptionsrecht. Es geht nicht darum, dass da Erwachsene ein Kind haben wollen, sondern es geht darum, hier ist ein Kind, das hat keine Familie. Und wir suchen für dieses Kind die besten Eltern. Deswegen werden ja auch Paare, die adoptieren wollen, auf Herz und Nieren geprüft. Dass man schaut, wir versuchen sozusagen, die passenden Eltern zu finden für dieses Kind. Aber das Kind steht im Mittelpunkt und nicht die Begehrlichkeiten von Erwachsenen. So, Leihmutterschaft ist eine völlig andere Situation. Da ist kein herrenloses Kind, das irgendwo rumliegt und Eltern braucht, sondern hier wird ein Kind produziert, um es einer Mutter wegzunehmen und anderen zu geben. Das heißt, ich schaffe absichtlich eine Situation, die zwingend erfordert, dass ich nach der Geburt das Neugeborene von der Mutter trenne, um es anderen zu geben. Das heißt, ich schaffe eine traumatische Situation für das Kind, nämlich eine Trennung von der Mutter. Das sind ja völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Und insofern ist Adoption immer zu bevorzugen. Da kommen natürlich dann gerne die Leute und sagen, ja, aber es ist so schwer. Es gibt gar nicht so viele Kinder. Ganz genau, das ist ein Problem sozusagen für diejenigen, die ein Kind haben möchten. Aber genau genommen ist es eine gute Nachricht weltweit, dass es immer weniger Kinder gibt, die zur Adoption freistehen. Ist eine gute Nachricht für unsere Gesellschaft, weil es bedeutet, dass weniger Kinder ohne Eltern sind. So, löst nicht das Problem der ungewollt Kinderlosen. Und da fängt sozusagen die Begehrlichkeit an, andere Dinge zu nutzen. Ich denke, wir müssen als Gesellschaft hier ganz anders denken und mal wieder dazu zurückkommen und zu sagen, müssen wir nicht auch wieder lernen, zu akzeptieren, dass wir manche Dinge nicht können oder manche Dinge nicht haben können.
Das ist Grenzen.
Das ist, glaube ich, genau das. Wir leben in einer Welt, in der immer alles möglich scheint, in der wir alles irgendwie herstellen können, haben können, kaufen können und so weiter. Ohne darüber nachzudenken, ist das überhaupt gut und richtig. Und da, wo es um die Begehrlichkeit auf einen dritten Menschen geht, da ist halt für mich die rote Linie. Wo man dann sagt, ihr müsst euer Schicksal auch vielleicht annehmen, dass ihr keine Kinder haben könnt. Und viele, auch gerade Frauen, das weiß man leider auch, die Leihmutterschaft benutzen, hatten oft fruchtbare Jahre, hatten manchmal 30 fruchtbare Jahre. Wenn man sich die Kundschaft anguckt, gerade welche Frauen nutzen Leihmutterschaft, sind das eben oft Frauen um die 50, die viele fruchtbare Jahre hatten, aber mit 50 keine Kinder mehr kriegen wollen. Das ist aber eine Lebensentscheidung, über die man halt auch mit 25 nachdenken muss. Will ich Kinder? Und wenn ich sie will, wie lange kann eigentlich mein Körper noch Kinder kriegen? Das heißt, wenn ich mit 50 sage, jetzt will ich aber ein Kind, dann ist das kein tragisches Schicksal, dass ich keins haben kann, sondern eins, das ich möglicherweise selber bewusst herbeigeführt habe. Und dann muss ich mich mit diesem Schicksal leider auch abfinden.
Ich will noch kurz zwei andere Modelle nennen, die natürlich neben einer Adoption auch noch möglich wären. Das ist eine Pflegeelternschaft, wenn ein Kind zeitweise oder dauerhaft in der Familie aufgenommen und betreut wird, oder eine Co-Elternschaft. Das heißt, dass eine Elternschaft von Anfang an partnerschaftlich mit einer befreundeten oder externen Person durchgeführt wird. Jetzt sagen Sie gerade, das ist dann halt Schicksal, wenn es diesen unerfüllten, wenn dieser unerfüllte Kinderwunsch bleibt. Welche Psychologe, das klingt natürlich sehr, sehr einfach.
Ist hart. Nein, es klingt hart auch. Es ist auch hart.
Ja, und das lässt sich wahrscheinlich auch aus einer Position, Sie haben vier Kinder, ich bin auch Vater, lässt sich das daraus sehr einfach sagen. Aber was brauchen solche Menschen dann vielleicht notfalls auch für eine psychologische Begleitung, um das aufzuarbeiten? Weil das ist dann schon, ja.
Das ist hart. Und ich sage, ich weiß es deswegen, weil ich in meinem direkten Bekanntenkreis sofort mehrere Frauen aufzählen könnte, die selbst gegen ihren Willen kinderlos geblieben sind. Die wollten alle Kinder haben und konnten keine kriegen. Manche haben eine Adoption als Lösung gefunden, andere sind bis heute kinderlos und mussten sich damit abfinden. Das ist nicht einfach. Ich kenne diesen Kinderwunsch und was er auslösen kann. Da werden auch Ehen drüber geschieden über solche Sachen. Das heißt, es ist nicht einfach und ja, möglicherweise muss man hier vielleicht auch psychologische Begleitung anbieten, um sich selbst auch zu fokussieren, vielleicht auf andere Themen oder auf andere Möglichkeiten, dann für Kinder Raum im eigenen Leben zu schaffen. Ich habe eine Freundin, die sagte mal diesen schönen Satz zu mir, die sagte, die Welt braucht auch Tanten. Ja? Sie sagt, ich bin jetzt Tante für sehr viele Patenkinder, für Neffen und Nichten. Ich habe die Möglichkeiten, die Zeit und das Geld, mich um Dinge zu kümmern, um die die Mütter und die Väter keine Zeit haben. Also bin ich jetzt Tante. Also andere arbeiten mit Kindern, haben sich sozusagen Dinge gesucht, wo sie mit Kindern arbeiten können und wo sie für Kinder da sein können, um diesen unerfüllten Kinderwunsch sozusagen woanders hin zu kanalisieren. Das sind alles Optionen. Und ja, man kann sagen, aus der Luxussituation mit vier Kindern heraus, manche sagen, ja, du hast gut reden. Ja, ich habe gut reden in diesem Punkt, aber jeder von uns verzichtet oder kann Dinge in seinem Leben nicht haben. Und das ist nicht schön, aber wir müssen es akzeptieren.
Wir gucken so ein bisschen auf die Reaktionen aus der SWR1-Hörerschaft. Bernd Thoma aus Freiburg hat sich gemeldet. Er sieht das Thema auch durchaus kritisch, hat noch keine feste Meinung dazu. Er würde sich allerdings wünschen, wenn der Studiogast, also Sie, sich ein wenig respektvoller ausdrücken. Und das geht in die gleiche Richtung wie Simone aus Karlsruhe, die geschrieben hat. Ich finde die Ausdrucksweise der Journalistin nicht angemessen. Sie spricht von Rasse. Es gibt keine Rasse bei Menschen. Da können Sie was entgegenhalten.
Ja, dass diesen Begriff, auch die Begrifflichkeiten, die ich benutze, ja gar nicht von mir stammen, sondern ich beschreibe das, was auch vertraglich geregelt wird und wie ja eben degradierend Frauen tatsächlich bezeichnet werden in diesen Verträgen, wie man vermeidet, sie als überhaupt als Menschen darzustellen, ja, also eine Frau als Träger oder als Surrogat zu bezeichnen, durchgehend in Verträgen und auch in allen Prospekten. Das ist degradierend. Ein Kind wie ein Objekt zu handeln und zu verkaufen, das ist degradierend. Ich nenne die Dinge nur beim Namen, weil ich denke, wir müssen wegkommen von diesen Hochglanzbildern von glücklichen Babys. Denn das, was ich bei meinen Recherchen gefunden habe, sind Kinder eben, die bezahlt werden und die gehandelt werden, sind Frauen, die ausgebeutet werden. Und das muss man eben leider beim Namen nennen. Und um auf den Begriff Rasse zu kommen, das ist tatsächlich eine Suchfunktion im Katalog der Eizellspenderin. Ich kann in den Katalogen, wenn ich mir die Eizellspenderin raussuche, nach Rasse sortieren. Das fand ich auch sehr überraschend, ja, weil natürlich, um es mal deutlich zu sagen, weiße Eltern wollen natürlich ein weißes Baby. Ja, also wir kommen plötzlich wieder zu Rassen. Die wollen kein schwarzes Baby, die wollen auch kein asiatisches Baby. Also kann ich sortieren in dem Katalog von Eizellspenderinnen, dass ich, wenn möglich, auch im Übrigen eine eurasische, ja, also eine sozusagen ein europäisches Ei haben will, damit die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind irgendwie nicht fremd aussieht, höher ist. Ich kann auch im Übrigen, und da fängt es an, wirklich schwierig zu werden, ich kann als Weiße eine schwarze Frau engagieren, die mir ein weißes Baby auf die Welt bekommt. Solche Fälle existieren ständig. Man kann das auf Instagram sehen, wo stolze weiße Väter neben der afrikanischen Leihmutter stehen, die ihnen ein weißes Baby geboren hat. Das ist Kolonialismus, was da passiert. Und dann tut's mir leid, dann muss ich sagen, es ist Kolonialismus. Weil ich beschreibe, was hier tatsächlich passiert. Die Ausbeutung und ja, die Sortierung nach Rasse. Diese Männer wollen kein schwarzes Baby von der schwarzen Frau. Die wollen ein weißes Baby von der schwarzen Frau.
Sie haben eben auch schon deutlich gemacht, dass der Begriff Leihmutter im Deutschen aus Ihrer Sicht das Ganze eher verharmlost. Daraufhin hat sich Wolfgang Felbinger gemeldet aus Stuttgart. Ich würde fast sagen, dass er einen juristischen Hintergrund hat. Er schrieb, juristisch korrekt müsste es Mietmutter heißen, denn Leihen ist Gebrauchsüberlassung ohne Entgelt. Macht's allerdings dann auch nur bedingt besser, oder?
Macht's nur, sagen wir mal, juristisch sauber, aber er hat völlig recht. Es ist Mietmutterschaft. Man mietet, es ist nicht mal Mietmutterschaft, sondern es ist ein Mietbauch, ja?
Evelyn hat noch eine Frage. Was passiert bei einem Vertrag mit einer Leihmutter, wenn widererwartend das Kind mit einer Krankheit oder Handicap geboren wird?
Auch hier ganz knallhart. Erstens mal, das Kind wird nur in seltenen Fällen überhaupt so geboren. Es wird in der Regel, wird die Mietmutter gezwungen abzutreiben. Das wird vorher vertraglich geregelt. Sollte das Kind behindert sein, wird schon vorher abgebrochen und wird das Kind abgetrieben und dann gibt es einen neuen Versuch. Denn die, die viel Geld ausgeben, um ein Kind zu haben, wollen ein gesundes Kind. Wenn das Kind behindert ist und auf die Welt kommt, haben wir immer wieder auch dokumentierte Fälle, wo die Eltern, die Besteller, das Kind dann nicht abgeholt haben. Es gab Agenturen, die sogar offen damit geworben haben, dass man diese Kinder auch gar nicht abholen muss, sondern dass die dann in Waisenhäuser kommen. Und es gibt auch Agenturen, die geben im Übrigen eine Garantie. Ich scherze jetzt nicht. Es gibt Agenturen, die bieten an, eine Garantie für ein gesundes Kind bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes. Das heißt, dass eine Überlebensgarantie bis zum zweiten Lebensjahr. Und wenn das Kind vorher stirbt, kriegen sie ein neues Kind. Das können sie alles vertraglich regeln. Das steht offen im Internet in den Angeboten drin. Da sieht man sozusagen, was für ein ja auch menschenverachtender Markt da ist. Im Moment aktuell geht ein Fall durch die Medien, wo eine kanadische Leihmutter gezwungen wird von den Bestellern. Die möchten gerne, dass sie das Kind, das einen Herzfehler hat, behandelbaren Herzfehler, die Besteller wollen, dass sie abtreibt und sie weigert sich. Ja, und jetzt versuchen sie in ein anderes Land zu kolportieren, damit man dort sie zwingt, diese Abtreibung vorzunehmen. Das sind Dinge, die passieren, wenn man halt einmal anfängt, Kinder so zu behandeln. Aber die Leihmütter werden vertraglich gezwungen, das dann zu machen, bei Androhung hoher Vertragsstrafen.
Es gibt noch eine Frage zum Thema Adoption von Uwe Heuing aus Schriesheim. Findet, dass das zu viel schwarz und weiß ist. Wo zieht man die Trennlinie zum Beispiel zur Adoption? Ist das dann mit den gleichen Maßstäben gemessen nicht auch Menschenhandel? Und da weiß ich, dass Sie eine kurze Antwort drauf haben.
Ja, bei der Adoption ist es sogar verboten, Geld zu bezahlen. Niemand bezahlt dort Geld. Das ist sogar gesetzlich geregelt. Damit hier auf gar keinen Fall sozusagen krumme Geschäfte laufen, hat man das verboten. Also Adoption ist kein Handel, weil überhaupt gar kein Geld fließt.
Sagt Birgit Kelle in S-Bahns Leute. Vielen Dank, dass Sie zum Thema Leihmutterschaft hier waren und Rede und Antwort standen. Danke für Ihr Kommen.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es gab Erkenntnisse.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.